Zur Vorbereitung auf die Predigt lese ich den Predigttext in Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40 nach der Lutherübersetzung. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du denn auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird vor der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selbst oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seiner Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Jetzt hören wir auf die Predigt von Axel.
Vielen Dank. Auch von mir noch einmal einen guten Morgen an euch alle hier vor Ort. Auch an alle, die im Moment oder später digital dazugeschaltet sind. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte. Durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Ich habe die Predigt heute überschrieben: Eunuchen, wie unangenehm. Ich weiß nicht, ob du so ein Predigtthema schon mal gesehen hast. Ich noch nicht. Das ist was ganz Neues. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und es geht um die Bibelstelle, die wir gerade vorgelesen bekommen haben, aus der Luther-Übersetzung. Und ich habe es mal genannt: Philippus und der Äthiopier. Ich erzähle uns ganz kurz nochmal nach, was da eigentlich passiert ist, um dann nochmal einen Schritt weiterzugehen. Es geht hier also um Philippus. Das ist so eine Art Evangelist, der losgezogen ist. Eigentlich war er in Samarien und auf einmal ist er dort nach Gaza, das ist das heutige Palästinensergebiet, Philister früher, wo es öde ist, wird hier gesagt. Also auch Gott ist in der Ödnis zu finden, da wo eigentlich nichts los ist. Und es ist ein Mensch unterwegs, ein Äthiopier, der wohl sehr wohlhabend ist. Kämmerer ist so eine Art Schatzmeister, ein Beamter der Königin von Äthiopien. Und er liest den Propheten Jesaja. Es muss also ein sehr reicher Mensch gewesen sein, denn eine Schriftrolle kann man sich nur leisten damals, wenn man sehr reich ist. Also die waren sehr selten. Der war in Jerusalem. Er war sicherlich kein Jude, aber ist dort gegangen, um Gott anzubeten und hat jetzt sich den Jesaja mitgenommen. Vielleicht so am Büchertisch. Ich weiß nicht, wie das so damals war. Es war wohl ein bisschen teurer als bei uns heute hier. Und dann wird der Philippus vom Heiligen Geist dazu gebracht, dort zu diesem Wagen zu gehen, und er hörte, dass der Mensch liest. Damals hat man immer laut gelesen, also das leise Lesen, wie wir das heute haben, gab es damals noch nicht so richtig. Man hat immer laut gelesen Und dann hört er also, aha, der liest da etwas vom Jesaja. Und Philippus spricht ihn an und ja, wie kann ich was verstehen, wenn ich nicht angeleitet werde? Das hat sich bis heute nicht geändert, ob wir zur Schule gehen oder in der Gemeinde sind oder im Gespräch sind. Wir brauchen immer wieder auch Anleitung. Also er, Philippus, geht in den Wagen hinein, setzt sich dazu und fängt mit diesem Schriftwort an, lesen wir hier, und er erklärt ihm von dort aus das Evangelium von Jesus. Er sagt also, was geht. Und dieses Schriftwort ist Jesaja 53, immer wieder mal empfehlenswert nachzulesen, eine Prophetie, ein prophetisches Wort auf Jesus von dem Gottesknecht. Und das liest er ihm. Und er erklärt ihm das Evangelium. Und offensichtlich gehörte automatisch dazu, dass man sich taufen lässt. Das war wohl mit im Evangelium. Jedenfalls kommt der Kämmerer, nachdem er sich dann für Jesus entschieden hat, dazu, das wird hier nicht erzählt, aber wird vorausgesetzt, dass sie an ein Wasser kommen. Und dann wird er von Philippus getauft. Was hindert's mich, dass ich mich taufen lasse? Nichts. Und deswegen gehen sie dann zusammen ins Wasser, wie sich das gehört. Eine richtige Taufe, nicht so ein bisschen Wasser gesprenkelt, sondern so richtig taufen, ins Wasser gehen, untertauchen. Und die haben das von uns gelernt. Oder andersrum, irgendwie war es andersrum. Auf jeden Fall haben sie da getauft. Und als sie wieder rauskommen, ist der Philippus wundersam verschwunden. Das kümmert den Kämmerer aber nicht. Und dann kommt der schöne Satz, deswegen habe ich hier die Lutherbibel heute auch genommen. Er aber zog seine Straße fröhlich. Das ist doch eine schöne Geschichte. Ein schöner Bericht darüber, wie jemand jemandem das Evangelium nahebringt, der sich oder die sich bekehrt, für Jesus entscheidet, getauft wird und dann fröhlich weiterzieht. Das ist doch richtig klasse. Also, wir haben hier ein Bericht über ein erfolgreiches Missionsgespräch, könnte man das nennen. Erfolgreich in Anführungszeichen, das kann niemand machen, aber da hat sich jemand für Jesus entschieden, wurde getauft. Und die äthiopische Kirche beruft sich bis heute auf diesen Kämmerer. Also die äthiopische Kirche ist eine der ältesten Kirchen, die es in der Christenheit überhaupt gibt. Viel älter als römisch-katholisch und noch viel älter als evangelisch. Die äthiopische Kirche, die beruft sich auf diesen Kämmerer. Ob das jetzt so war oder nicht, das kann kein Mensch überprüfen. So kann man diese Geschichte, diesen Bericht lesen. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass wir ihn so lesen. Dass es ein reicher Mensch ist, ein Kämmerer halt, ein Schatzmeister, der dort sich bekehrt und der nach Äthiopien geht und dann wahrscheinlich oder vielleicht die Kirche in Äthiopien gründet. Und das ist gut so, so wie wir es jetzt, ich das ganz kurz jetzt zusammengefasst haben. Aber es gibt noch eine andere Ebene und dieser anderen Ebene, die wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Dieser Äthiopier wird ja hier bezeichnet als ein Kämmerer. Und das Wort, wie ihr sehen könnt, kommt hier gleich fünfmal vor in diesem kurzen Satz. Man hätte ihn auch, also der Lukas, der das geschrieben hat, hätte ihn auch nennen können Schatzmeister oder sowas. Also er hätte mehrere Möglichkeiten gehabt, ihn zu benennen. Aber hier kommt immer das Wort Kämmerer, hier in der Luther-Übersetzung und wenn ihr das vergleicht, bei vielen anderen Übersetzungen auch. Tatsächlich ist das griechische Wort, was dort für Kämmerer steht, Eunuch oder auf Griechisch Eunuchos. Also das Wort Eunuch ist also ein Lehnwort aus dem Griechischen, was in unsere Sprache gekommen ist. Und das hat zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist die, an die wir sofort denken, wenn wir dieses Wort hören, nämlich der Haremswächter. In irgendwelchen spannenden Geschichten, ne, der auf das Harem, also auf die vielen Frauen von irgendeinem Fürsten aufpasst und der deswegen entmannt wurde, damit er nicht auf falsche Gedanken kommt oder falsche Dinge tut und dann dort aufpassen kann. Das ist so das die erste Bedeutung. Tatsächlich heißt dieses Wort im Griechischen, der die Aufsicht auf die Betten hat. So, das ist also derjenige. Und das Verb wird auch immer nur so gebraucht. Also wenn das Verb heißt verschneiden oder entmannen, kastrieren, unangenehme Dinge werden damit zum Ausdruck gebracht. Aber da diese Haremswächter wohl offensichtlich, ob es am persischen Königshof war oder bei den Babyloniern, so viel Einfluss gewonnen haben, haben sie wohl auch andere Aufgaben übernommen, sodass dieses Wort im Laufe der Zeit zu einer Bezeichnung für Hofbeamte ganz allgemein wurde. Also es gar nicht mehr damit zu tun hat, dass dieser Mensch jetzt ein Eunuch in unserem Sinne war, sondern er war ein Hofbeamter. Es gibt wohl Texte, die sagen, dass der Eunuch eine Familie hatte zum Beispiel und Frau und Kinder. Da merkt man, aha, das ist ein eigenständiger Begriff geworden. Und so kann man dieses Wort in unserem Zusammenhang in beide Richtungen übersetzen. Man kann sagen, es ist hier nur eine Bezeichnung für diesen Hofbeamten, deswegen übersetzen wir das mit Kämmerer. Dann geht es hier nur darum, dass sich dort ein Beamter aus Äthiopien bekehrt hat und nach Äthiopien fröhlich gezogen ist im Glauben an Jesus Christus. Oder wir nehmen es wörtlich und sagen, aha, es handelt sich hier tatsächlich um einen Eunuchen, der dort zum Glauben gekommen ist. Und das kann man nicht entscheiden. Es kann also beides sein und beides ist genau richtig und beides kann man nebeneinander stehen lassen. Und es gibt manche Übersetzungen heute, moderne Übersetzungen, die eben sich entschließen, es wörtlich zu nehmen. Die von mir geschätzte Basisbibel macht das auch. Ich lese uns mal diesen Vers 27 nach der Basisbibelübersetzung. Philippus stand auf und ging zur Straße. Dort war ein Mann aus Äthiopien unterwegs. Er war Eunuch und ein hoher Beamter am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien. Er verwaltete ihr Vermögen und war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten. Also wenn man das sagt, das ist nicht nur eine Bezeichnung für einen Beamten, sondern damit ist tatsächlich jemand gemeint, der auch in unserem Sinne ein Eunuch war. Dieser Spur wollen wir heute Morgen mal miteinander nachgehen. Und da fragen wir, kommen die denn sonst noch mal vor, die Eunuchen in der Bibel? Und tatsächlich, sie kommen nicht andauernd, aber doch immer wieder mal vor. Zum Beispiel im Esterbuch, wenn ihr das durchlest, da kommen die sogar relativ oft vor, aber dann in der ganz klassischen Verständnis als Haremswächter. Wenn man also Esterbuch liest, dann kriegt man auch so eine kleine Ahnung, was die so zu tun hatten. Also nicht nur aufpassen, sondern auch dafür zu sorgen, dass die Damen schön aussehen, wenn sie denn zu ihrem König am persischen Hof gelassen werden. Also das war ein recht anspruchsvoller Job, aber da ist es ausschließlich in diesem Sinne gemeint. Eunuchen als Haremswächter. Und dann kommen sie interessanterweise zweimal vor in der Tora, also in den 5 Büchern Mose, im Gesetzbuch. Und dann in einem ganz anderen Zusammenhang, da wird es natürlich nur in der griechischen Übersetzung vom Eunuchen geredet, sonst wird es anders genannt. Ich lese uns mal diese beiden Stellen vor. Einmal im 3. Mose, also Levitikus, Kapitel 21, ab Vers 17, da geht es darum, wer denn nun Priester werden darf. Es wird ja an Aaron, also den Urvater von allen Priestern, geredet. Und es wird gesagt, wer darf denn nun Priester werden? Und dann geht's an Aaron, jemand von deinen Nachkommen bei den folgenden Generationen, an dem ein Makel ist, darf nicht herannahen, um das Brot seines Gottes darzubringen, also darf nicht Priester werden. Und dann werden diverse Makel aufgezählt und ein Makel ist auch jedermann, der zerdrückte Hoden hat. So wird das da ausgedrückt. Das merke ich schon, manchen wird's unangenehm hier heute Morgen. Es liest sich nicht schön, sowas. Aber es steht so im Gesetzbuch. Also hier Priester nur welche, die keinen Makel haben. Und offensichtlich gehört dazu, dass man zeugungsfähig ist als Priester. Bis heute, es gibt keine Priester mehr im jüdischen Glauben. Es gibt Rabbis, aber die sind immer fruchtbar und mehren sich. Ihr habt das vielleicht schon mitgekriegt in Israel. Die orthodoxe Bevölkerung wächst überproportional, weil die also alle 10, 12 und was weiß ich Kinder kriegen, während die liberalen Juden nur 1, 2 oder gar keine Kinder kriegen, wie im Westen. Und deswegen werden es immer mehr Orthodoxe in Israel, was ja auch zu Schwierigkeiten führt, wie wir ja jeden Tag in den Nachrichten mitkriegen. Also, Priester sollen fruchtbar sein. Und dann gibt es noch eine Bibelstelle im 5. Mose, Deuteronomium 23, Vers 2. Einer, dem die Hoden zerstoßen sind oder die Harnröhre abgeschnitten ist, darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Also hier ist es nochmal eine Nummer weiter. Hier geht es nicht nur um die Priester, sondern hier geht es um die Versammlung des Herrn. Das ist das Wort, aus dem später Synagoge geworden ist. Oder unser Ekklesia, also die Gemeinde. Es dürfen nur Leute zur Gemeinde gehören, die offensichtlich fruchtbar sind. Nur die dürfen zur Gemeinde gehören. Die anderen nicht. Es ist ein sehr unangenehmes Thema, zumindest für den männlichen Teil der Bevölkerung hier heute Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Männer. Allein wenn ich das lese, wird mir etwas unangenehm. Ich denke, Möchte ich gar nicht wissen, sowas. Ich glaube, den Frauen geht es ähnlich, wenn es um die Geschichte mit der blutflüssigen Frau geht, wo ihr Frauen denkt, ah, das ist auch eine unangenehme Geschichte. Will man gar nicht so richtig was von wissen und mitbekommen. Also ein unangenehmes Thema. Es ging nur darum, ausschließlich darum, um die Fähigkeit zur Fortpflanzung. Also das konnte man ja nur äußerlich sehen bei Männern. Wenn dass auch Männer unfruchtbar sind, obwohl irgendwie äußerlich alles in Ordnung ist. Auf die Idee ist man ja nicht gekommen. Wenn das so war, waren immer die Frauen schuld. Also wenn jemand, ein Paar keine Kinder kriegen konnte, waren immer die Frauen schuld. Es sei denn, man konnte es äußerlich sehen. Und darum geht's hier. Dass jemand von Geburt an vielleicht irgendeine offensichtliche Fehlbildung hatte oder durch einen Unfall irgendwas passiert ist. Und wenn jemand nicht mehr zeugungsfähig ist, dann, ja, dann dürfen die keinen Platz in der Gemeinde haben. Das ist zumindest die Tora. Und wenn sich daran gehalten wird, dann dürfte das zumindest in frommen jüdischen Gruppen bis heute so sein. Ich weiß nicht, ob da jeder das untersucht, ob man es mitkriegt oder so, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber dort, wo das offensichtlich ist, die haben keinen Platz in der Gemeinde. So zumindest in der Tora. Also in den fünf Büchern Mose, die ja im Judentum das Entscheidende sind. Also wenn du fragst im Judentum, was ist das Wichtigste in der Bibel, dann werden die immer sagen, die Tora. Also das, was da steht, ist das Wichtigste. So, das ist zumindest ein erster Befund. Die dürfen nicht dazugehören. Also Eunuchen haben keinen Platz in der Gemeinde, in der Synagoge, in der frommen Gemeinschaft. Und dann habe ich schon ein bisschen her eine erstaunliche Entdeckung gemacht vor einiger Zeit. Ich habe mich mit diesem Ort beschäftigt, Yad Vashem. Ich weiß nicht, wer da kennt, vielleicht war jemand schon mal da, ich war da noch nicht. Das ist die internationale Holocaust-Gedenkstätte. Da gibt es einmal diesen Raum, den seht ihr da mit dem ewigen Licht. Immer wenn irgendwelche Politiker in Israel sind, dann sieht man Bilder, wie sie da einen Kranz niederlegen oder eine Kerze anzünden oder so. Also das ist der eigentliche Gedenkort für die Holocaust-Opfer. Dann gibt es ein Museum zu dem Thema, was dazugehört. Und es gibt vor allem eine Datenbank. Also eine Datenbank, wo nämlich die Namen gelistet werden. Yad Vashem heißt eigentlich auf Hebräisch Ort und Name oder Platz und Name oder auch Denkmal kann man das auch übersetzen, Denkmal und Name. Und der Anlass, das so zu nennen und so zu bauen, war, dass man jedem der Holocaust-Opfer den Namen zurückgeben will, auf ewig. Und man hat bisher von den 6 Millionen getöteten Juden ungefähr 4,4 Millionen Namen schon dort wieder aufgenommen, herausgefunden und gelistet. Wisst vielleicht, dass die Nazis, wenn jemand nach Auschwitz gekommen ist, eine Nummer auf den Arm tätowiert bekommen hat und gesagt hat, ihr habt keinen Namen mehr, ihr seid nur noch eine Nummer, denn ihr seid eigentlich keine Menschen mehr für uns. Und hier sagt man, wir geben ihnen den Namen zurück und den auf ewig. Und deswegen ist eine große Forschung dort angehängt, wo man versucht, jedes der Holocaust-Opfer wieder herauszufinden. Ein Denkmal und einen Namen auf ewig zu geben. Damit habe ich mich beschäftigt und fand das sehr beeindruckend. Und dieser Yad Vashem ist aus einer Bibelstelle, nämlich aus Jesaja 56, Vers 5. Dort sagt Gott, ich will ihnen in meinem Hause, also damals der Tempel und meinen Mauern, Jerusalem, ein Denkmal und einen Namen geben. Darauf bezieht sich das Yad Vashem, das heißt, das gelb gedruckte ist das jetzt auf Hebräisch, Yad Vashem. Und wenn wir den Zusammenhang uns anschauen, dann geht das sogar noch weiter in Vers 5. Ich will ihnen einen Namen geben, einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Und das ist so die Weg. Ne? Wir bauen dort ein Haus, wir haben eine Datenbank, wo sozusagen, solange diese Erde steht, die Namen gelistet werden. Und das ist sehr gut. Und das steht auch für sich und das ist ein guter Anlass. Aber ich habe dann mal den Zusammenhang gelesen und war dann doch etwas überrascht, dass wer, von wem dort der Name auf ewig gegeben werden soll in der Jesaja-Bibelstelle, das hat jetzt nichts mehr mit der Gedenkstätte zu tun, waren Eunuchen. Überraschung. Ich lese uns mal den Zusammenhang von Vers 3. Und der Sohn der Fremde, also die gehören auch dazu, der sich dem Herrn angeschlossen hat,
soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Und der Eunuch sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum, also ich bin unfruchtbar. Denn so spricht der Herr, den Eunuchen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe, und festhalten an meinem Bund, ich will ihnen in meinem Hause und meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben, besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Das ist nun sehr überraschend, denn das passt zu dem, was wir vorher aus der Tora gelesen haben, nicht mehr. Hier sagt Gott oder lässt Gott durch den Propheten Jesaja sagen, auch die, die eben durch Zeugung nicht in das Volk Israel hineingehören können, die sollen doch dazugehören. Einmal die Fremden, weil sie halt nicht jüdische Eltern hatten, und dann die Eunuchen, die eben das nicht konnten. Und es soll besser sein als Söhne und Töchter. Also sie werden sozusagen adoptiert und von Gott adoptiert und mit hineingenommen. Das ist der Sinn dieser Bibelstelle. Und das ist eine große Verheißung, die dort ausgesprochen wurde, über die, die vorher bezeichnet wurden als Leute mit Makel. Auch die, die nicht durch, in Anführungszeichen, gesetzestreue Fortpflanzung zum Volk Gottes gehören können, werden zukünftig von Gott angenommen. Das ist die Botschaft, die in diesem kurzen Wort von Jesaja 56 steckt. Und da wird das angesagt, dass es so sein soll. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, war es denn irgendwann mal so? Also kann man sagen, wurde es in der Gemeinde in Israel zur Zeit Jesu, wenn wir jetzt mal in die neutestamentliche Zeit hüpfen, wurde es da überhaupt umgesetzt in dieser Weise? Ist schwierig zu sagen, weil man über solche Sachen wenig Informationen hat, aber soweit wir die Szene dort wahrnehmen können, ist es doch eher unwahrscheinlich, weil ja schon viele andere Leute auch ausgeschlossen wurden. Also wer irgendeine Krankheit hatte und damit unrein war, wurde ausgeschlossen. Oder die berühmten Zöllner und Sünder gehörten nicht dazu. Es gab reichlich Leute, die nicht dazu gehören durften. Und da kann man davon ausgehen, dass die hier auch nicht dazu gehören sollten. Also der Befund, wir haben die Tora, die sagt Makel und deswegen jeder Tora-Gläubige wird sagen, die gehören nicht dazu. Und wir haben diese Verheißung aus dem Jesaja-Buch, dass es eigentlich anders sein soll. Und ja, nun kommen wir wieder zurück zu unserer Apostelgeschichte. Und dann ist eine andere Ebene der Botschaft noch da drin. Dann geht es nicht nur darum, dass sich da jemand bekehrt hat und vielleicht die äthiopische Kirche gegründet hat, sondern es geht darum, dass sich hier diese Verheißung Gottes erfüllt, dass das, was Gott eigentlich angesagt hat, was aber offensichtlich in der damaligen Zeit nicht gelebt werden konnte, hier wird es umgesetzt oder soll es umgesetzt werden. Der Philippus ging eben auf diesen Menschen zu. Er wird hier eben eindeutig als Eunuch bezeichnet. Wenn wir jetzt sagen, es ist nicht nur eine Bezeichnung für den Hofbeamten. Er wird so bezeichnet und er bekommt die gute Nachricht verkündet. Also Philippus hat hier, ob er es wusste oder nicht, spielt jetzt an dieser Stelle keine Rolle, er hat hier keine Berührungsängste. Er geht auf ihn zu, er verkündet ihm das Evangelium von Jesus Christus. Ihm gilt es genauso wie allen anderen auch. Und dann tauft er ihn, als er gläubig wird. Ich weiß nicht, wer schon mal eine Taufe bei uns miterlebt hat, gesehen hat. Wir bemühen uns ja zumindest, sie so ähnlich ablaufen zu lassen, wie das wohl damals war. Das ist nicht nur eine Fernhandlung, dass man irgendwem so entfernt irgendwas über den Kopf träufelt oder so, sondern da geht man richtig ran. Da ist man direkt unmittelbar in der Nähe. Man umarmt sich sozusagen dabei. Es ist ein bisschen was zu tun, wenn man jemanden tauft. Wenn du das nächste Mal taufen kannst, dann wirst du das merken. Also es ist ziemlich, man kommt dem nahe. Der Philippus lässt sich ganz auf diesen Menschen ein. Er macht das nicht so nur intellektuell, nur geistig, sondern körperlich kommt er ihm ganz nahe. Er tauft ihn. Und dann die gute Nachricht am Ende, er setzte seinen Weg voller Freude fort. Also dieser Mensch hat gelernt, ich darf dazu gehören. Ich bin nicht mehr ausgeschlossen, ich bin nicht mehr außen vor. Da in Jerusalem, da darf ich zwar so ein bisschen im Vorhof der Heiden vielleicht mich aufhalten, wenn es keiner merkt oder so, aber hier, da gehöre ich dazu. Ich bin ganz dabei. Also diese Geschichte, dieser Bericht hat zwei Ebenen. Einmal die Ebene, wenn wir diesen Menschen als Kämmerer oder Hofbeamten übersetzen, ist eine gute Übersetzung, die auch voll gültig ist, gar keine Frage. Dann ist es ein Bericht über ein erfolgreiches Missionsgespräch, ein Bericht über den Ursprung der äthiopischen Kirche, wenn man es so lesen will. Also ist es okay, völlig gut, wir können ermutigt werden dadurch, auch Gespräche zu führen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, sie zu taufen und willkommen zu heißen in der Gemeinde. Und es gibt die andere, die zweite Ebene, wenn wir sagen, dieses Wort Eunuchos ist nicht nur eine Bezeichnung als Hofbeamten, sondern es ist wörtlich noch gemeint, dann können wir darin wahrnehmen, dass in der Gemeinde Jesu sich diese Verheißung aus Jesaja 56 erfüllt. Dann können wir das für uns lesen. In Christus ist jede und jeder von Gott geliebt und gehört dazu. Die, die vielleicht woanders einen Makel haben, aus welchen Gründen auch immer, Makel gibt es ja genug in der Gesellschaft, die gehören ganz und gar dazu durch Jesus Christus. Ich will schließen mit ein paar Anregungen zum Weiterdenken, zum Weiterüberlegen, zum Weiterleben. Zunächst einmal nochmal ein Hinweis, wie wir die Bibel wahrnehmen. Ihr habt das gerade gemerkt. Manche sagen ja, dass die Bibel so als Wort Gottes sowas wie ein gleichförmiger Block ist. Egal, wo du die Bibel aufschlägst, immer redet Gott in gleicher Weise und so, das so in etwa. Aber wir merken, auch innerhalb der Bibel und dann, wenn wir weiterdenken, wie die Geschichte sich entwickelt hat, gibt es Entwicklungen. Also Gott spricht in der Tora und wir merken, später hat er eine andere Perspektive, die er versucht, seinen Menschen nahezubringen. Das ist eine Entwicklung. Das kann man nicht einfach glatt bügeln und sagen, es ist überall das Gleiche. Die Bibel selbst oder in der Bibel selbst merken wir, dass Gott immer in seinem Wort zu Menschen und zu Situationen spricht. Er immer den Menschen meint, wie sie gerade ist, oder die Situation, in der sich Menschen befindet. Und da muss man manches Mal Sachen anders sagen und kann sie nicht nur immer gleich sagen. Also innerhalb der Bibel gibt es auch eine Entwicklung, gibt es wahrnehmbare Entwicklung. Und das ist wichtig, das wahrzunehmen und nicht alles immer über einen Kamm zu bügeln. Oder man kann es noch mal anders sagen, wenn wir die Bibel von Jesus her lesen, lesen wir noch manches anders, als es damals vielleicht gesagt wurde. Und dann kommen wir zu uns. Ich habe es gerade vorhin versucht anzudeuten. Es gibt Themen und Menschen, die sind uns gefühlt sehr unangenehm. Ne, so. Einmal die Leute, weil sie unserer Erkenntnis oder unserem Lebensentwurf widersprechen. Also manche Leute gibt es, mit denen wird man einfach nicht grün, das gibt's, nur so, das gehört dazu. Manche haben einen Lebensstil, den man nicht so richtig nachvollziehen kann, auch nicht so richtig gut findet oder vielleicht sogar ganz falsch findet. Oder manche sind auch so eigenartig in ihren Überzeugungen vielleicht oder ja, wie sie ihr Leben leben, wo wir sagen, nee, das kann ich mal gar nicht so sehen. Und es wird schwierig, wenn wir unser Unwohlsein, das wir haben, mit Gottes Wort gleichsetzen. Wenn wir also sagen, weil ich mich da unwohl fühle bei diesem Thema oder wie das der oder diejenige sieht, das kann nicht so sein. Und dann finden wir irgendeine Bibelstelle, die natürlich zu unserer Überzeugung passt. Da sollten wir vorsichtig sein. Es wird schwierig, wenn wir das, was wir so fühlen, gleichsetzen mit dem, was Gott will. Es geht sehr schnell. Also ich spreche aus eigener Erfahrung an dieser Stelle. Ich spreche nicht mit Vorwurf hier, sondern ich weiß, es gibt manche Dinge, die kann ich nicht nachvollziehen. Die kann ich auch von Gott her nicht nachvollziehen und das finde ich dann auch sehr schwierig. Und die Lösung oder die Ermutigung soll darin liegen, die Liebe Christi leitet uns, die Bibel in der Auslegungsgemeinschaft der Gemeinde zu lesen. Also miteinander Bibel lesen. Ich finde das manchmal schade, dass zu den Bibelgesprächen oder Hauskreisen das doch ein sehr ausgesuchter Kreis ist, der da zusammenkommt. Also eigentlich brauchen wir das als Gemeinde, dass wir miteinander Bibel lesen und dass wir dann gemeinsam hinhören und die unterschiedlichen Impulse wahrnehmen, wie das ganz unterschiedlich gelesen wird. So bleiben wir offen für Menschen und für Situationen, die uns nicht entsprechen. Wo wir vielleicht sagen würden auf den ersten Blick, nee, oh, damit habe ich nichts zu tun, aber dann lernen wir jemanden kennen, der oder die das ganz anders sieht. ganz andere Erfahrungen gemacht hat. Und dann wird es spannend, wie wir das dann im Miteinander herausfinden. Ich will mal ein Beispiel nennen. Meine Frau und ich, wir sind seit demnächst 35 Jahren verheiratet. Glücklich verheiratet, spannungsvoll verheiratet. Ihr kennt uns mittlerweile. Und das ist gut. Das entspricht genau meinem Lebensgefühl, genau meinem Lebensstil. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, dass man heiratet, um Probleme zu lösen, die man vorher nicht hatte. Nein, im Gegenteil, ich bin da sehr von überzeugt. Und ich könnte jetzt sogar Bibelstellen dazu finden. Seid fruchtbar und mehret euch oder so. Man kann sagen, das ist der Lebensstil, den Gott sich gedacht hat für jeden Menschen. Und das mit Überzeugung und ein Buch schreiben, warum jeder Christ verheiratet sein sollte oder so ähnlich. Könnte ich machen. Das würde so meiner Überzeugung entsprechen. Und dann lerne ich Menschen kennen, die einen anderen Lebensentwurf haben, die vielleicht ihr Leben lang Single geblieben sind. Aus welchen Gründen auch immer, aber sie sind es. Und dann sagen die mir, wenn ich ihnen dann sage, aber das vom Herrn musst du das anders sehen, sage ich nicht, also wenn ich das sagen würde, dann sagen sie mir, halt, Moment, lass uns mal miteinander Bibel lesen. Und sie würden sagen, guck doch mal, was Jesus gemacht hat. War der verheiratet? Ich sage, nee, der hat ja, braucht er nicht. Also nee, Jesus war nicht verheiratet. Gegen alle Konventionen damals. Seine Familie hat ihn für verrückt erklärt, weil er als ältester Sohn nicht geheiratet hat. Was man ja, wie wir heute gelernt haben, als frommer Jude unbedingt machen sollte. Hat er nicht gemacht. Und wenn wir dann bei Paulus nachlesen, Paulus, der große Missionar, der große Theologe, der sogar seinen Leuten sagt, na, es ist besser, wenn man nicht heiratet. Ich sage das nicht vom Herrn, lest mal nach, im Korintherbrief steht das. Aber es ist besser. Man muss sich dann um vieles nicht kümmern. Die Leute, die verheiratet sind und die Kinder haben, ach, die müssen sich um so viel kümmern. Und wenn man alleine ist, dann kann man für den Herrn leben, sagt Paulus. Also was ist denn jetzt biblisch? Wir merken, wenn wir ins Gespräch kommen miteinander, dann erweitert sich unser Horizont. Dann werden wir mit Menschen konfrontiert, auseinandergesetzt, müssen wir uns mit ihnen auseinandersetzen, die einen ganz anderen Lebensentwurf haben, den wir vielleicht gar nicht nachvollziehen können, auch von unserer Emotion nicht nachvollziehen können. Ich habe nicht umsonst die Sache mit dem Eunuchen heute genannt, weil wir alle, zumindest die meisten wahrscheinlich, so ein Unwohlsein sich da entwickelt, wenn man darüber nachdenkt, was das eigentlich bedeutet. Das hat hier aber nichts zu sagen. In Christus gehören sie dazu. Und noch andere Dinge. Ich will jetzt gar nicht die vielen Themen ansprechen, die da auch alle noch mit einer Rolle spielen. Ich möchte uns ermutigen, als Gemeinde, dass wir uns von der Liebe Christi leiten lassen. Und das heißt nicht, dass wir immer nur sagen, alles mit Liebe zudecken oder so, sondern dass das uns führt dazu, dass wir miteinander Bibel lesen. Dass wir in diese Auslegungsgemeinschaft kommen, in das gegenseitige Wahrnehmen und dann vielleicht manchmal erstaunt, vielleicht manchmal auch mit Unverständnis und Kopfschütteln feststellen, was andere zu bestimmten Bibelstellen auf einmal für Ideen haben und für Gedanken haben. Und wenn wir uns darauf einlassen, geöffnet zu werden, offen zu werden für ganz andere Lebensentwürfe und ganz andere Erkenntnisse auch manchmal, ich möchte uns dazu herzlich ermutigen. Wir haben mit größter Überzeugung als Baptisten, sage ich das mal, keinen Papst oder irgendwie jemand, der von oben festlegen kann, was jeder zu glauben hat, sondern wir sind im Gespräch. Und dazu möchte ich euch herzlich ermutigen, uns ermutigen, aber auch euch ermutigen, das zu tun. Gott segne uns darin. Amen.